Ja, ich möchte mit euch heute Morgen, ich habe ja das Jahr angefangen damit, vor allem darüber zu sprechen, und auch letzten Sonntag hat Sascha das natürlich ganz auch wunderbar noch einmal beleuchtet, die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Und das Wort Gottes ist wichtig und das können wir euch aufzeigen, aber manchmal genügt es nicht einfach nur zu sagen, hey, es ist mal wichtig, was zu essen. Ich kann dir natürlich da vorne ein Steak zeigen und alles Schöne vorbereiten oder wie man das auch im Fernsehen sieht, mit all den die wunderbaren Köche, die im Fernsehen kochen für einen. Und man kann es förmlich fast riechen, oder, über den Fernseher. Aber das genügt nicht nur zu sagen, wie man es machen kann, sondern man muss es eben auch selber machen. Und so hatte ich es auf dem Herzen heute Morgen, wirklich ein bisschen voll ins Wort Gottes hineinzugehen, nicht einfach nur darüber zu sprechen, über die Wichtigkeit des Wortes, dass das Wort uns auch aufzeigt, sondern was das Wort uns auch sagt. Und da kommt mir keine bessere Stelle, kein besseres Kapitel in den Sinn, mit euch heute Morgen so ein bisschen durchzugehen, aus das erste Kapitel vom Epheserbrief. Ich glaube, wenn es einen Brief gibt im Neuen Testament, den man immer wieder lesen sollte und müsste, als Christ, Neugeborener oder schon länger gläubig in Christus, dann ist es der Epheserbrief. Es gibt ja viele Briefe, die im Neuen Testament stehen. Die meisten hat Paulus geschrieben. Und in vielen von denen muss er einige Dinge korrigieren und berichtigen, wo die Gläubigen auf Abwegen gekommen sind. Aber der Epheserbrief ist ein Brief, den er schrieb an die Gemeinde in Ephesus, aber welches auch weitergeleitet worden ist an vielen anderen Gemeinden auch, wo er eigentlich niemanden rügt, sondern er bringt einfach klipp und klar, was die Botschaft ist oder was das Evangelium ist und was Jesus für uns vollbracht und getan hat. Wir dürfen nicht vergessen, Ephesus hat auch eine ganz, ganz besondere Rolle gespielt im Leben und Dienst von Paulus. Ephesus war eine der größten Städte im Römischen Reich, hatte über 300.000 Einwohner, war eine Hafenstadt, war in der Welt damals bekannt, vor allem für die Anbetung von der Göttin Diana, die Fruchtbarkeitsgöttin. Dies war eine Stadt, welches so, man sagt so ein bisschen so, Bank, das war so die Stadt wie New York, oder? Wenn man reden würde von Amerika, war so Ephesus so eine Stadt. Eine Stadt, wo man alles sehen konnte, erleben konnte. Die Göttin Diana wurde angebetet. Es war eine sehr freizügige Stadt, weil die Anbetung von der Göttin Diana oder Artemis, wie sie auch hieß, ging dadurch, dass man sexuelle Orgien eigentlich veranstaltet, also wenn man sie anbeten wollte. Also das ist die Stadt, eine der größten Städte im Ostbereich des Römischen Reiches, wo Paulus dahin kommt. Und es fängt damit an, dass ihm gleich 12 Jünger begegnen. Jünger, die noch nicht von Jesus gehört hatten, nur von Johannes. Aber sie waren hungrig nach der Wahrheit. Und Paulus begegnet diese 12 und er führt sie zu Jesus Christus. Sie werden gerettet und sie werden mit Heiligem Geist erfüllt, fangen an zu weissagen und in Sprachen zu reden. Und Paulus beginnt hier in dieser Stadt Ephesus, dieser riesigen Stadt, fängt er an, das Wort Gottes weiterzugeben. Er wird dann eingeladen in eine Schule, welches einem Mann namens Tyrannus gehört hat. Und er hat ihm seine Schule zur Verfügung gestellt, dass Paulus dort während 2 Jahren jeden Tag hatte dort gelehrt und unterrichtet. Und die Leute aus dem ganzen Bereich Kleinasien kamen alle dahin. Und es heißt sogar, dass das Wort hinausgetragen wurde in ganz Kleinasien, überall, und viele verschiedene Gemeinden sind entstanden dadurch. Es war auch in dieser Zeit in Ephesus, wo Paulus die größte Erweckung eigentlich erlebt hat. Die Erweckung war so stark, dass sogar Tücher von Paulus genommen werden konnte und Gürtel. Die Salbung Gottes war so stark auf ihm, dass sie, als sie diese Tücher und Gürtel zu Kranken hingebracht haben oder dämonisch besessenen Menschen, dass sie geheilt und befreit worden sind. So sehr wurde das bekannt, dass einige andere jüdischen Beschwörer sich sagten, das wollen wir auch mal probieren. Sie waren nicht gläubig an Jesus, aber sie dachten, das probieren wir auch mal aus. Und so fanden sie einen Besessen, einer, der vollkommen durchgedreht war, und haben gesagt, wir beschwören euch im Namen von Jesus, welches Paulus predigt, dass ihr verschwindet. Und der Geist antwortete zurück, ja, Jesus kenne ich, von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und der Geist dieses Menschen sprang auf diese Söhne eines hohen Priesters namens Skeva los und hat ihnen die Kleider abgerissen, die flohen nackt davon. Ihr könnt euch vorstellen, wie es in der Tagesanzeige dann stand am nächsten Tag, ja. Nackt herumfliehende jüdische Beschwörer, ja. Aber Paulus, ja, Paulus kennen die Geister. Nun, man muss verstehen, in einer Stadt, wo natürlich Götzenbilder angebetet werden, ist natürlich auch die Macht des Teufels sehr stark auch. Und so auch in dieser Stadt, aber die Kraft Gottes zeigte sich so groß, dass am Schluss die Menschen kamen, sie brachten zum Teil all ihre Zauberbücher zusammen. Ein Wert von über 50.000 Silberdrachmen heißt es, und sie verbrannten sie alle dort. Halleluja. Und das Wort Gottes verbreitete sich durch die ganze Gegend dort. Das war Ephesus. Ephesus, wo es bekannt wurde, dass Timotheus dort eine Zeit lang als Pastor gedient hat. Auch Johannes, den wir kennen, hat auch dort gewirkt eine längere Zeit lang und wurde zu einer der größten christlichen Gemeinden in der damaligen Zeit. Man redet von 10.000 bis 20.000 Menschen, die zur christlichen Gemeinde gehört haben in Ephesus. Es war an diese Gemeinde zuallererst, wo Paulus dann schreibt, aus dem Gefängnis in Rom. Paulus ist gefangen, er schreibt 4 verschiedene Briefe aus seiner ersten Gefängniszeit in Rom, und zwar an die Gemeinde von Ephesus, an die Gemeinde von Kolossea, an die Gemeinde von Philippi und an einen Mann namens Philemon, der einen weggelaufenen Sklaven hatte, der zum Glauben gekommen ist im Dienst von Paulus. Und er schreibt diesen Brief, welches gelesen werden sollte. Und wenn wir das heute Morgen so ein bisschen machen, wenn wir uns in den Tagen von Paulus versetzen würden, Paulus wäre im Gefängnis, er kann nicht selber erscheinen im Gottesdienst, aber sie haben einen Brief von ihm gekriegt und sie lesen den vor im Gottesdienst, in der Gemeinde, damit man lernen kann von der Offenbarung, welches Gott dem Paulus auch gegeben hat, über alles, was Jesus Christus für einen getan hat. Damit man in der ganzen Fülle Vollmacht und Autorität wandeln kann in diesem Leben. Und der Epheserbrief ist ein ganz, ganz besonderer Brief, weil die ersten 3 Kapitel, die behandeln nämlich von wer wir sind in Christus Jesus. Was haben wir für einen Schatz bekommen? Deswegen heißt meine Botschaft heute Reich in Christus. Du musst zuerst wissen, wer du in Christus geworden bist, was dir alles geschenkt worden ist, was deine Stellung ist, welche Reichtümer dir in Christus gegeben worden sind. Aber nicht nur das, sondern der zweite Teil des Buches oder des Briefes beschreibt ab Kapitel 4 bis Kapitel 6, wie man eigentlich das auslebt im Leben. Was nützt es nur, Ideen und Gedanken zu haben und eine gute Lehre zu haben, aber es ist nicht anwendbar. Und er schreibt dann später nachher darüber, wenn du schon mal weißt, wer du bist, was dir alles zusteht, was dir alles geschenkt worden ist, dann kannst du das auch anfangen auszuleben in deiner Ehe, mit deinen Kindern, in deinem Beruf, in deiner Nachbarschaft, als Gemeinde in der Stadt und über den Teufel und über den Feind. Also ein sehr praktisches Buch, weil das Christentum muss auch praktisch sein. Wenn es nicht anwendbar in unserem Leben, was tun wir dann hier? Aber das Problem ist, dass sehr oft versuchen Leute zuerst Kapitel 4 bis 6 zu leben, bevor sie überhaupt Kapitel 1 bis 3 überhaupt verstanden haben. Wenn du nicht weißt, wer du bist in Christus Jesus, dann wirst du so sein wie diese Söhne von dem hohen Priester Skeva, die sagen, Teufel, weiche im Namen von Jesus und im Namen von diesem Jesus, welches Paulus predigt. Und der Teufel wird sagen, ja, wer bist denn du? Ja, ich weiß es auch nicht. Du musst wissen, wer du bist. Wissen, was dir zusteht. Wissen, welcher Reichtum dir gegeben worden ist. Wissen, warum du aufstehen kannst in einer Welt, ob eine Pandemie herrscht oder keine mehr, ob Kriege herrschen oder Gerüchte von Kriegen sind, dass du aufstehen kannst in einer Vollmacht und in einer Bewusstsein, in einer Freimütigkeit, dass du nicht durch Angst und Schrecken immer bewegt wirst von jeder neuen Sache, die daherkommt. Sie lebten auch in keiner einfachen Zeit, wo der Kaiser in Rom regiert hat, wo es nicht einfach war zu leben als Christen. Und die Christen wurden ja auch später den wilden Tieren vorgeführt und umgebracht für ihren Glauben. So sehr, dass das Wort für Zeuge sein, für Jesus, ein Zeuge zu sein, später bedeutete, Märtyrer zu werden. Das ist, was es hieß. Und so möchte ich mit euch hier im ersten Kapitel vom Epheserbrief ein wenig anschauen, was wohl vorgelesen worden ist in den Gemeinden von der damaligen Zeit, um zu verstehen, was wir verstehen müssen auch heute. Ich will nicht nur darüber reden, wie wichtig das Wort ist heute, sondern ich will darüber reden, was das Wort sagt. Im Epheser und Kapitel 1, wir beginnen hier, dass er hier sagt, Paulus, Apostel Christi, Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er beginnt seine Begrüßung an die Gemeinde, wie er sagt hier, an den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen. Mein Lieber, die zwei Dinge gehören zusammen, es sind nicht zwei verschiedene Typen, sondern wenn man an Jesus Christus glaubt, wenn man ihm treu hingegeben ist, das ist, was das Wort Glaube bedeutet, dann ist man ein Heiliger. Ich weiß, man hat es ein bisschen falsch ausgelegt in der heutigen Zeit. Heute kannst du nur Heiliger sein, ja, wenn du bereits schon gestorben bist und hast, glaube ich, zwei oder drei Wunder auf deinem Konto, kann man dir zuschreiben. Dann wirst du ja von der Kirche als heilig gesprochen. Aber mein Lieber, die Bibel nennt uns Heilige nicht aufgrund dessen, was wir getan haben, sondern wir werden sehen, aufgrund dessen, was Jesus getan hat für uns. Und die Heiligen, heilig nicht, weil du so perfekt bist, weil das ist, was wir darunter verstehen, oder? Was du leisten musst, dass du als heilig erklärt werden kannst, sondern du bist heilig, du bist kostbar, du bist wertvoll für Gott. Das ist, was heilig bedeutet, für Gott ganz besonders, sein Eigentum, heilig. Heilig ist nur etwas, was göttlich eigentlich für Gott eigentlich persönlich ist, ihm zusteht. Und dann sagt er hier, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede. Friede folgt immer der Gnade. Das Problem ist, wenn du keinen Frieden in deinem Herzen hast, wenn du voller Angst und voller Schrecken und voller Ungewissheit bist, dann hast du den ersten Teil nicht kapiert. Und das ist Gnade. Gnade bringt Frieden. Gnade bringt Frieden mit Gott. Gnade bringt Frieden auch mit den Menschen. Gnade heißt unverdiente Gunst. Etwas, was dir geschenkt wird, ohne dass du etwas dafür oder dagegen was tun kannst. Und das wird dir hier gleich in den nächsten Versen nämlich aufzeigen, was Gott schon für uns getan hat vor Grundlegung der Welt. Wo du überhaupt nicht da warst, um irgendwie ein bisschen mithelfen. Er wollte nicht, dass du ihm mithilfst. Er wollte, dass er alles macht, weil wir es nicht machen konnten. Deswegen sagt er Gnade. Deswegen ist es so wichtig, dass man die Gnade versteht. Weil nur wenn du die Gnade wirklich begriffen hast, dass Gott dich liebt über alles, dass Gott alles für dich getan hat, dass Gott dich angenommen hat und geliebt, da wird er gleich nämlich dazukommen, um das zu erklären, dann kannst du nämlich in Frieden leben. Bist noch da? Ihr könnt jetzt keine Maske an, ihr könnt ja Hallo, Hoi sagen oder sonst irgendetwas. Ja. Ab Vers 3 ist interessant. Von Vers 3 bis Vers 12 ist auch in der griechischen Sprache ist nur ein Satz. Einen Riesensatz bringt er daher. Ich dachte schon, die Deutschen haben lange Sätze. Sondern hier, Paulus bringt einen riesigen Satz, weil er kann das einfach nicht. Alles ist zusammenhängend, was Jesus getan hat. Und lass uns hier mal diesen Satz hier auch lesen. Ab Vers 3 bis Vers 6, bis Vers 12. Es heißt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet. Du merkst, es ist Vergangenheit. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm. Für die Verwaltung, bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Das ist alles ein Satz. Das ist ein ganzer Mund voll. Den müsste man immer wieder mal von Neuem einfach lesen, da ist so viel drin. Aber eines ist mir aufgefallen, als ich dieses hier gelesen habe, und in Vers 14 kommt es noch einmal vor, es wird immer wieder gesagt, zum Preise seiner Herrlichkeit. In anderen Worten, er hat das alles getan, ja, damit er gepriesen wird. Er wird gepriesen dadurch, dass er dich heilig und tadellos gesprochen hat. Dass er all das dich aufgenommen hat in den Geliebten, dass er dich vorherbestimmt hat zur Sohnschaft zu ihm selbst. Er sagte ihr immer wieder zu seinem Wohlgefallen. In anderen Worten, er fand es eine gute Idee. Er findet es lässig. Er findet es super. Er findet es das Beste, was es überhaupt jemals gegeben hat. Und es sollte, das wird dazu dienen, dass man Gott lobt und preist. Die Engel Gottes, die zuschauen und die bewundern, was Gott getan hat mit uns Menschen, als er uns aus dem Sündenfall heraus gerettet hat, zur Sohnschaft gegen sich selbst gebracht hat in Christus Jesus. Da heißt es in der Schrift, da staunen die Engel nur, was Gott sich da wohl ausgedacht hat. Das ist ja unglaublich. Das ist ja etwas, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und Paulus will hier uns als Gläubige vor Augen führen, mein Lieber, was Gott hier getan hat, hat er vollbracht. Es war seine Idee, es ist vollkommen. Gott sagt, es ist wunderbar. Man wird mich durch alle Zeiten hindurch preisen und loben, weil man wird niemals irgendwie auf eine Idee kommen, dass es etwas Besseres gegeben hätte. Das ist das Größte, das Beste, das Herrlichste, was es überhaupt gab, als Jesus Christus kam, sein Leben für dich und mich gegeben hat. Nicht einmal nur, um einen Wurm zu retten, der weiterhin ein Wurm bleiben sollte. Ja, die armen Schlucker, mit denen müssen wir halt irgendetwas machen. Nein, sondern er sagt, ich habe sie erhoben zur Sohnschaft für mich selbst, in Liebe aufgenommen. Halleluja. Bitte bemerken, in diesen Versen wird auch der Vater, der Sohn und auch der Heilige Geist wird hier auch erwähnt. Alle drei, die ganze Gottheit ist beteiligt in dem. Es ist nicht der eine, der sagt, ja, der Vater sagt, Jesus, du musst gerade hier retten. Ja, nein, muss ich wirklich. Das ist aber ein harter Brocken und ich muss da wieder schlucken. Nein, alle drei waren mit im Boot und sagten, wow, das ist die größte, die herrlichste, die wunderbarste, die unglaublichste Idee, die du jemals haben konntest. Diesen Menschen, der so tief gefallen ist, zu erheben weit höher, als was er jemals zuvor gewesen ist. Vorher war der Mensch nur gesetzt im Garten Eden. Wir hatten nur einen Garten. Da ist nur ein Schrebergarten gehabt. Und da hat der Mensch schon versagt, im Schrebergarten, Eden. Aber Gott hat gesagt, nein, 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 ich werde das, was zum Bösen geführt hat, werde ich umwenden und ich werde ihm die ganze Welt schenken. Halleluja. Glory to God. Paulus will uns als Gläubige vor Augen führen, wie großartig, wie herrlich all das ist, was er getan hat. Bitte merkt, das heißt vor Grundlegung der Welt, in der Vergangenheit schon getan. Du kannst nicht mithelfen. Er hat es schon erledigt. Christus Jesus ist das, wie es heißt, ist das Lamm, das geschlachtet worden ist vor Grundlegung der Welt. Gott sah die Probleme kommen, hat schon alles vorbereitet, wie wir aus den Problemen herauskommen. Halleluja. Halleluja. Hier noch einmal, wie er hier sagt in Vers 3, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet. Hat uns gesegnet. Warum rennen wir den Segen immer nach? Der Segen rennt dir nach. Der Segen klopft ständig an deiner Tür und sagt, ich bin da. Dass wir es erkennen. Er hat uns gesegnet. Wir verdienen nicht einmal den Segen durch die Dinge, die wir tun. Oh, wie viele Gläubige gibt es, die meinen, was sie Gott beweisen müssen mit ihren guten Handlungen, guten Taten, all die guten Dinge. Guten Dinge, ein guter Mensch zu sein, ist was Schönes und was Gutes. Aber mit dem verdienst du nicht den Segen Gottes. Niemals. Unmöglich. Er hat es vollbracht. Er hat es getan. Das ist der Unterschied zu allen anderen Religionen. Das Wort Gnade kennt man nicht in den anderen Religionen. Einen liebenden Gott, der dich zur Sohnschaft berufen hat, kennt man nicht in den anderen Religionen. Einen persönlichen Gott, der dich persönlich kennenlernen will, der in dir Wohnung nehmen will, der dich führen und leiten will, der zu dir sprechen möchte, der die Ewigkeit mit dir verbringen und die Schönheit der ewigen Zeiten aufzeigen will. Das kennt man nicht in anderen Religionen. Ich weiß, wir haben scheinbar eine so schlechte Arbeit gemacht im Christentum, dass die Welt überhaupt nicht, dass überhaupt das Christentum im gleichen Kapitel steht mit anderen Religionen. Das ist eine Tragik. Das ist eine Tragik. Aber wenn man nur die Bibel lesen würde, wo sind all die Theologen? Was tun sie mit der Epheser Kapitel 1? Ich verstehe das nicht. Du bist ein Wurm. Gott wird dir eins auf den Kopf hauen. Du musst dich beweisen für ihn. Ich habe ihn als Menschenfresser dargestellt. Als jemand, der da ist, der auf den man Angst haben muss. Aber er sagte, der uns gesegnet hat mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt. In Christus. Wir uns in ihm auserwählt. Er hat dich auserwählt. Weißt du, wenn du in den Süßigkeitsladen gehst, im Glattzentrum, gibt es so einen, ziemlich schmal, aber die ganze Wand ist voller Süßigkeiten. Und da stehen die Kids da. Die brauchen Stunden. Bis die überhaupt, da gibt es so viele Möglichkeiten. Warum müssen die so viele Möglichkeiten haben? Allerlei Farben, süß, sauer, alles dazwischen. Ja, lang, breit, kurz, was weiß ich. Oder sie stehen da. Und müssen aussuchen, was willst du? Ich weiß nicht, wie lange wir damit gewartet haben, bis die Joyce hat können etwas aussuchen. Dann wollte ich lieber selber kaufen, etwas braucht. Aber Gott hat nicht lange gebraucht. Er hat dich auserwählt. Er hat nicht gesehen, gesagt, ja, also die Gorillas sind eben auch nicht so schlecht, die könnte man vielleicht auch mal wählen. Nein, er hat dich auserwählt. Oh, Halleluja. Ausgesucht heißt das in anderen Worten. Vor Grundlegung der Welt. Dass wir heilig, tadellos vor ihm seien in Liebe. So sieht er dich. Und uns vorherbestimmt. In anderen Worten, da kannst du nichts dazu fügen. Er hat nicht die Menschen vorherbestimmt, ob sie gerettet werden oder nicht. Er hat aber vorherbestimmt, dass wenn du dich für Jesus entschieden hast, dass du dann zur Sohnschaft kommst in Christus Jesus. Für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er klopft sich selber auf die Schulter und sagt, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Und wenn Gott eine Idee gut findet, mein Lieber, dann lass es so. Ja. Es ist sicherlich gut. Er weiß alles. Es gibt nichts Besseres, was er hätte machen können. Er gab das Ganze und es hat ihn auch viel gekostet. Das dürfen wir niemals vergessen. Was wir umsonst kriegen, hat Gott alles gekostet. Dass er selber kommen musste. Gott selber Mensch geworden ist. Gelitten hat als Mensch in dieser Welt während 33 Jahre und dann am Kreuz einen grauenhaften Tod gestorben ist, hinabgefahren ist in die Hölle, um dort zu leiden für dich und mich, um danach am dritten Tag aufzuerstehen. Er hat nicht einfach irgendeinen ausrangierten Engel geschickt, der das machen sollte. Nein, er alleine konnte das tun. Du bist es wert. Das ist, was Paulus uns als Gläubige kundtun will. Weil wir schauen auf uns und wir sind manchmal so deprimiert, wenn wir sehen, ja, was habe ich wieder gebosket und falsch gemacht und wie schlecht bin ich. Ich weiß sogar selbst, also, nachdem ich gläubig geworden war, also bevor ich gläubig wurde, habe ich mir selbst mal Gedanken gehabt. Und ich wäre beinahe mal umgekommen, überfahren von einem Zug. Aber Gott hat mich gerettet, Halleluja. Aber selbst nachdem ich gläubig geworden war, ein paar Monaten, hatte ich immer noch zu kämpfen mit Selbstmordgedanken. Der Teufel, der einfach kam und sagte, niemand hat dich gern, du bist ganz alleine. Mit all diesen Dingen, die zum Teil noch da waren. Ich weiß, ich war gerettet. Ich habe eine wunderbare Errettung erlebt. Ich weiß, mir sind die Sünden vergeben worden. Und dennoch plagte mich nach wie vor der Teufel mit Gedanken, weil ich wollte so sehr Gott gefallen, aber ich habe mich immer wieder selber enttäuscht. Ich wollte so sehr immer alles richtig machen, und dennoch fiel ich immer wieder in schlechte Gedanken oder in Handlungen, wo ich wusste, das will ich nicht. Und ich musste zu der Erkenntnis kommen, wie hier im Epheser Kapitel 1, dass nicht ich es tun kann, sondern Gott hat es alles getan, hat mich angenommen in dem Geliebten, so wie ich bin. Das ist ein gewaltiger Schritt, den man machen muss. Und das Wort Gottes, das ist das Wort, das dir hilft. Denn das Wort ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wenn du kämpfst mit Gedanken, für was ist das Leben, ich bin nichts wert, ich bin nicht wichtig. Es hat noch nie so viele Selbstmorde gegeben wie in der heutigen Zeit nach dieser Pandemie, wo viele junge Leute auch sich fragen, wozu überhaupt. Mein Lieber, es gibt nichts Besseres als Epheser Kapitel 1. Herbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Wir werden alle Tage unseres Lebens Gott einmal preisen, sagen, Halleluja, also, ich weiß nicht. Mit der uns begnadigt hat und dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung, nicht werden wir haben wir die Erlösung. In anderen Worten, Gegenwart. Was er getan hat in der Vergangenheit, kann zu deiner Gegenwart jetzt werden. Wir haben die Erlösung, hat uns freigekauft durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen, das ist radikal. Wenn du wissen willst, was ist radikal im Christentum, und das ist, dass Gott durch Jesus Christus uns Sünden vergibt. In allen anderen Religionen kannst du sehen, du musst dafür bezahlen. Du musst die Schuld tragen. Du musst gepeinigt werden für das. Aber im Christentum, das ist radikal. Er sagt, ich vergebe dir. Ja, was muss ich tun? Nichts. Die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, nicht deiner, seiner. Ich weiß, ich lese nur die Bibel hier, aber die ist so gut. Das ist, was es heißt, im Wort nachzusinnen. Man geht Stück für Stück so ein bisschen durch und überlegt, was heißt das, was bedeutet das? Wenn sie das vorgetragen haben, gemeinsam, sie haben es nicht einfach nur heruntergelesen, sondern man hat auch nachher darüber ausgetauscht. Wie siehst du das? Wie erlebst du das? Was hat das für eine Auswirkung in deinem Inneren? Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen. Er will dir kundtun, was sein Plan ist für dein Leben. Ja. Dass er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Das heißt, dass wir vorbereitet sind, dass wenn diese Zeit vollendet ist und das tausendjährige Reich, wo Jesus Christus herrschen wird, kommt, dass wir vorbereitet sind, um mit ihm dort zu dienen. Wird alles zusammenfassen im Christus, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm. Die Familie, die Gläubigen, die bereits schon zum Herrn heimgegangen sind im Himmel. Wir sind immer noch eine Familie, ob sie schon gestorben sind und im Himmel leben oder ob wir weiterhin hier auf Erden sind. Der Tag wird kommen, wo er uns zusammenführen wird. In ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Ich höre einfach immer wieder drin, Gott hat's entschieden, Gott hat's gemacht, Gott hat alles aufgesetzt, alles geschrieben, Halleluja, alles gut gemacht. Der Rat seines Willens, zum Preise seiner Herrlichkeit, die wir vorher schon auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden. Sag mal, versiegelt. Wisst ihr, was ein Siegel ist? Oder man hat Wachs genommen früher oder hat den Brief des Königs mit Wachs und einem Siegel versiegelt. Man konnte nur dieses aufmachen, ja, indem man diesen Siegel gebrochen hat. Du bist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Wer sagt, dass du nicht gehen wirst, wenn Jesus Christus zurückkommt? Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Niemand kann diesen Siegel brechen. Außer derjenige, der berechtigt ist, diesen Siegel zu öffnen. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Halleluja. Oh, glory to God. Und dann Vers 14. Das heißt, der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Schon wieder. So wieder Gott sei. Ich habe es nicht besser können machen. Der Heilige Geist in dir ist das Unterpfand. In anderen Worten, das heißt die Anzahlung. Du weißt, was eine Anzahlung ist. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was eigentlich nachher dann kommt. Man gibt eine Anzahlung, wenn man ein neues Haus kauft, man gibt eine Anzahlung dafür. Aber mein Lieber, nachher wirst du das Ganze dann bezahlen müssen. Er gab uns den Heiligen Geist als Anzahlung. Derjenige, der in dir wohnt, weißt du, was noch kommt? Das Größte, was du dir überhaupt jemals vorstellen kannst. Wenn der Heilige Geist die Anzahlung ist, wow, was steht uns noch bevor? Versiegelt. Gott gehörend. Und dann Paulus, nachdem er das alles hier gesagt hat, und ich hoffe, das musst du immer wieder von Neuem einfach lesen, immer wenn du dich vielleicht ein bisschen down fühlst oder du fühlst, als ob, ja, es ist nicht so ein Freedom Day für mich heute, lies diese Verse. Und schau, was Paulus dann macht dann, im zweiten Teil von diesem ersten Kapitel von seinem Brief. Er sagt in Vers 15, deshalb höre ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herr Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten. In anderen Worten, man würde meinen, ja, den Ephesern geht's gut, da gab es keine großen Probleme, für die braucht man ja gar nicht beten, ich bete lieber für die anderen, die Probleme haben, die Korinther, die sind ja völlig übre. Aber er sagt, nein, ich bete deswegen umso mehr für euch. Umso mehr, dass ihr noch mehr das erkennt, was er gerade geschrieben hat. Hier sagt er nämlich, wenn wir hier weiterlesen, Vers 16, höre ich nicht auf für euch zu beten, Vers 16, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Er betet, dass genau diese Dinge in uns aufgehen. Nun, Erkenntnis ist etwas, was wir erlangen müssen, aber dass wir einen Geist der Weisheit und Offenbarung kriegen, was das bedeutet, wie das umgesetzt wird in unserem Leben, da brauchen wir den Heiligen Geist. Weißt du, du kannst die Bibel auswendig können. Das heißt noch lange nichts. Du brauchst einen Heiligen Geist, der dir Weisheit gibt, wie man das anwendet. Oh, du kannst wissen, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wunderbar im Kopf, aber tut man es auch? Wie kann ich das auch? Wie kann ich meinen Feind lieben, den ich nicht ausstehen kann? Wie ist das mit? Der Heilige Geist ist derjenige, der diesem Wort lebendig macht und dich fähig macht, das zu leben, was da drin geschrieben steht. Aus dieser Gnade heraus bringt er es. Also man muss das Wort selber hier, wie er hier sagt, die Erkenntnis, man muss selber ins Wort Gottes hineinzugehen. Darüber haben wir jetzt gesprochen, wie wichtig es ist. Wie ich jetzt diese ersten Verse da mit euch so ein bisschen durchgegangen bin. Das kannst du hunderttausend Mal durchgehen. Der Heilige Geist wird immer Neues offenbaren. Du musst ein bisschen graben, nach Gold muss man graben. Aber man muss es dann selber auch essen. Ja, wie ein Kleinkind, oder? Dem man was zu essen geben will und sie mögen es nicht, ja? Die, was weiß ich, was es ist, die Erbsen oder sowas, ne? Versucht sie alle möglichen Ideen zu kriegen. Wie kann ich diese Erbsen da reinkriegen? Ja, hier kommt der Zug, muss in den Tunnel rein. Tunnel, geh auf, sonst gibt's einen Unfall. Nichts mit Tunnel. Jetzt kommt das Flugzeug, wir landen auf der Piste. Wo ist die Piste, wo ist die Piste, wo ist die Piste? Lieber der Heilige Geist tut alles Mögliche, um dich dazu zu bringen, dein Herz aufzutun, damit er landen kann, damit er durch deinen Tunnel fahren kann, damit er das Wort in dich hineinbringen kann. Aber wir müssen selber essen, wir müssen es selber dann zu uns nehmen. Ja. Amen. Und Paulus betet gerade erst recht für die. Kenneth Hagin hat in einer seiner Schriften hatte gesagt, dass er, nachdem er eine Zeit lang als Pastor gedient hat, er fing an, dieses Gebet hier zu beten für sich selber, dass er Offenbarung kriegen würde. Und der Heilige Geist, nach 6 Monaten, wo er jeden Tag einmal dieses Gebet gesprochen hat, hat gesagt, nach 6 Monaten plötzlich kamen ihm immer wieder Offenbarungen und das Wort Gottes, das einmal wie lebendig wurde von den Zeiten. Und er sagte zu seiner Frau, was habe ich denn überhaupt in der letzten Zeit überhaupt gepredigt und gelehrt? Es ist erstaunlich, dass die Leute mich nicht irgendwie reinholen mussten aus dem Regen heraus, ohne einen Schirm da draußen zu stehen. Das Wort. Das Wort Gottes. Ich habe gestern so ein bisschen Olympiade geguckt. Langlauf. Langlaufen, da sind sie, oder? Oder? Aber an der Seite, sie mussten da den Berg hinaufgehen oder waren wirklich am Ende von diesem, was weiß ich, wie viele Kilometer es waren, 30, 40, weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da rannte einer an der Seite mit und sagte, hopp, 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 hopp. Mut zu machen, hopp, du kannst noch mehr, du schaffst es, du schaffst es. Genau das ist das, was Paulus hier macht, als er für sie betet. Und warum wir auch hier zusammenkommen in einem Gottesdienst, dass wir einander ermutigen, ermahnen und trösten und sagen, hopp, 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 gib nicht auf, es ist so, wie es hier steht. Der Heilige Geist ist mit dir, er kann dir helfen in deinen Beziehungen, auch wenn sie noch so schwierig sind. Gott weiß, Herzen zu wenden, umzudrehen. In deinem Beruf, in deiner Arbeit, in deinen Finanzen, in deiner Gesundheit, wo auch immer es ist, hopp, 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 hopp. Nicht aufgeben. Er sagt, 3 Dinge hier ist wichtig. Erstens mal, dass man seine Zukunft erkennt. Er sagt nämlich hier, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Meine Liebe, wir werden nicht alle sterben, aber wir werden alle verwandelt werden, sagt die Schrift. In einem Augenblick. In einem atomischen Augenblick, wenn die letzte Trompete bläst, Halleluja, wird Jesus zurückkommen. Und wir werden alle verwandelt werden, das Verwesliche in Unverweslichkeit. Wir werden alle einen neuen Leib kriegen. Und Römer Kapitel 8 spricht davon, wie die ganze Schöpfung seufzt mit uns und wartet auf die Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Der Tag kommt. Halt fest, gib nicht auf. Du bist berufen zur Sohnschaft, du bist es bereits schon, aber das, was innen drin ist, ist noch nicht außen sichtbar. Aber der Tag wird es noch zeigen. Es wird kommen. Die Hoffnung seiner Berufung, das will der Heilige Geist dir offenbaren und zeigen. Jesus kommt bald wieder. Und wer seine Augen nicht aufgetan hat, gemerkt hat, in den letzten 2 Jahren haben der ganzen Welt einen gewaltigen Schub gegeben in Richtung Offenbarung Kapitel 13. Gewaltigen Schub. Niemand hätte das gedacht. Ich weiß, vor 30, 40 Jahren, als ich zum Glauben kam und wir darüber lasen, über die Endzeit und 666 und das Zeichen des Tieres, man konnte sich das gar nicht vorstellen. Und heute? Ja. Heute kann man sich das sehr wohl vorstellen. Es ist noch ein Weg dahin. Wir haben immer noch die Freiheitsträchler, oder? Gott sei Dank. Die werden uns retten vor dem Zeichen des Tieres. Glory to God. Ja, auch immer. Die muss man hervorholen mit den Glocken. Amen. Auf jeden Fall. Hier heißt es, Zukunft, die Hoffnung seiner Berufung. Zweitens, wir sollen erkennen, die Gegenwart verstehen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Dass du Gottes Reichtum bist. Nicht die Straßen aus Gold im Himmel. Nicht die unzähligen Engel, die es gibt. Der Reichtum Gottes, Gottes Reichtum, sieht er in dir und in mir. Wir sind sein Reichtum. Welcher Reichtum er hat in uns. Deswegen sagt er immer wieder zum Preise seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit, seine Unbeschreiblichkeit, seine Größe, seine Schönheit. Wenn man ihn anschaut und ihn bestaunt, dann ist es nicht nur, wer er ist, sondern auch wir in ihm. In Christus Jesus heißt es, sind wir. Wir gehören zur Gottheit in Christus Jesus, versteht ihr? Wir sind eins mit ihm. Wir haben es noch gar nicht begriffen. Das dritte ist, wo er sagt, was der Heilige Geist, wozu Paulus betet, dass der Heilige Geist offenbart, ist auch zu verstehen, was Vergangenes geschehen ist. Wie er hier sagt in Vers 19, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die er hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten der Himmelswelt gesetzt hat. Also die Kraft, die notwendig war, um Christus aus den Toten aufzuerwecken, die Kraft steht uns zur Verfügung. Und schau mal, wie er es hier beschreibt. Er sagt, was die überragende, das Wort überragende ist das griechische Wort mega. Ich weiß, das ist schon gar nicht mehr in bei den Jungen, oder? Das gibt schon wieder andere Wörter jetzt. Aber das ist das Wort mega. Was die mega Größe seiner Kraft, seiner Dynamis, das ist Dynamit, seine auswirkende Kraft, die Umgebung zu verändern, nach der Wirksamkeit, das ist die Energie, die er freisetzt. Das griechische Wort Wirksamkeit ist Energie. Nach der Wirksamkeit der Macht, das ist das Wort Kratos, das heißt, dass er eigentlich gesetzt hat, dass er die Fähigkeit oder den Ruf dazu hat, seine Macht auszuüben als Gott. Der Macht seiner Stärke, das sind seine Muskeln. Weil es ist eine Sache, wenn einer daherkommt und zeigt seine großen Muskeln, schön und gut. Aber dann zeigt man es, wenn er dann natürlich mit der Faust durch die Wand schlägt, oder? Das ist die Energie. Und es heißt, die Größe der freisetzenden Energiekraft Gottes zeigte er, als er Christus von den Toten auferweckt hat. Das war die größte Anwendung der Kraft Gottes, den es jemals gab. Sagt er, ja, nein, das Universum, nein, 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 nein. Psalm Kapitel 8 und Vers 3 sagt, dass Gott das Universum geschaffen hat mit seinem Finger. Tick. Erde und Himmel, heißt es in Hebräer 1 und Vers 10, hat er mit seiner Hand geschaffen. Aber es heißt, dass er seinen ganzen Arm gebraucht hat, um die Erlösung hervorzubringen in Christus Jesus. Der Arm Gottes, Halleluja. Seine Muskeln hat er da spielen lassen, um dich und mich zu erkaufen, aber diese Kraft ist dir und mir auch gegeben. Und das zeigt er dann auch auf, später dann, wenn er zum sechsten Kapitel dann auch kommt und sagt, dass eben auch der Teufel, Halleluja, der Teufel auch besiegt ist. Denn er sagt hier, dass er hoch, Vers 21, wir sind gleich hier am Ende, hoch über, er hat ihn also in der Himmelswelt gesetzt, hoch über jede Gewalt, das heißt jeder Tyrann, jeder Erzfeind, jede Gewalt und Macht, Autorität und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt wird. Und alles, jetzt hört mal das hier, mit dem schließt er diesen Teil ab, und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Seinen Füßen hat er alles unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ich sage dir, das beste Kapitel, das ich kenne in der Bibel, ist Epheser Kapitel 1. Weil da hast du den ersten Teil, das dir sagt, was er alles getan hat, wie er dich gesetzt hat. Und dann den zweiten Teil, wo er sagt, jetzt betet. Jetzt bete, bitte Gott, dass er dir die Offenbarung von diesem gibt, für deine Zukunft zu wissen, wozu du bestimmt bist, für deine Gegenwart zu wissen, wie kostbar und wertvoll du bist und auch die Vergangenheit zu verstehen, was Christus durch sein Werk vollendet hat, um dir Kraft zu geben, um in dieser Welt zu bestehen und das Evangelium zu verbreiten. Diese Woche, nimm dir Zeit, den ersten Epheserbrief selber in aller Ruhe zu lesen, betend zu lesen. Wir haben viel darüber gesprochen, das Wort Gottes ist wichtig und so weiter. Aber du musst es jetzt nehmen und lass das Flugzeug landen in deinem Herzen. Mach dein Herz auf, sodass das Wort Gottes hier klar werden kann. Sodass du weißt, dass wenn du den Alltag begegnest, den Feind, andere Menschen, egal was es ist, Ablehnung, Angst, Krankheit, Not, was auch immer auf dich zukommt. Epheser 1 sagt dir, Gott hat mein Leben in seiner Hand bestimmt. Ich habe alles, was ich brauche. Alles, was ich brauche zum Leben und zur Gottseligkeit. Halleluja. Es war ein junger Mann, der hat sein letztes Geld aufgebraucht in England, um eine Schiffskarte zu kaufen, um nach Amerika zu reisen. Hatte gerade noch genügend, nachdem er das Ticket gekauft hat, für ein bisschen Käse und Crackers. So kam er aufs Schiff. Viele waren auf dem Schiff, viele reiche Leute. Und jeden Tag ging er vorbei an dem Esssaal und er sah, wie die Leute da saßen und Langusten aßen und Champagner hatten und Kaviar und all das feinste Essen. Und er war gerade dabei, seinen letzten Cracker und Käse noch zu essen. Als dann ein Schiffsmann gerade da war und ihm fragte, Sie, ich habe Sie noch nie gesehen im Esssaal, warum sind Sie da noch drin? Und er sagte, es tut mir leid, ich hatte nur genügend Geld, um nur eine Fahrkarte zu kaufen. Und der Schiffsmann sagte, zeigen Sie mir Ihre Fahrkarte. Und er schaute drauf und er sagte, Sie, Ihre Fahrkarte sagt hier, alles inklusive. Alles inklusive. Mein Lieber, zu viele von uns, wir leben von Cheese and Crackers. Dabei ist alles inklusive, hat Jesus gesagt. Alles gehört dir, Halleluja. Alles gehört dir in Christus Jesus. Glory to God. Lass uns aufstehen.